herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Game Podcast. Heute in einer etwas abgemagerten Version, aber dafür gesund. Ist ja auch nicht so gang und gäbe. Die Jahreszeit ändert sich immer mehr ins Dunkle, Düstere. Die Augenringe werden größer. Halloween steht vor der Tür, also zumindest beim Moment der Aufnahme von der Folge steht Halloween wirklich vor der Tür. Da haben wir uns gedacht, was passt besser, als dass wir uns einfach dem wirklich Bösen widmen. Und heute habe ich zwei ganz böse Mitstreiter mit an Bord. Wow, was für ein Segway. Links oben am Bildschirm die liebe Ari.
Hallihallo, allerseits.
Und der Adnan.
Servus.
Zusammen sind wir heute drei bösen Wölfe. Ja, das kriegen wir noch besser hin. Und ja, haben uns gedacht, wir nehmen uns dem Thema Videospiel Bösewichte an. Sind ja mindestens genauso wichtig wie die ganzen Helden, angefangen von Mario über Link, Nathan Drake und wer da nicht alles vorkommt. Und ein guter Bösewicht ist eigentlich die halbe Miete, oder?
Naja, natürlich. Ein Held braucht einen Bösewicht, weil sonst wäre er ja kein Held. Kurz gesagt.
Ja, stimmt.
5 Euro in die Klugscheißerbox.
Sorry, guilty.
Ja, also, ja, alles gut, alles gut. Ja, und wir haben uns einfach gedacht, wir nehmen uns dem Thema an und gehen da ein bisschen in die Tiefe in die Materie rein. Und eben, was wir haben es gerade erwähnt, was macht einen guten Bösewicht wirklich aus? Go.
Go for it.
Ich lasse mal den Adnan den Vortritt, weil ich bin ja die Storytelling-Expertin, habe ich gehört.
Okay, das heißt, du besserst mich dann aus quasi.
Also ich lache mal, die DMs müssen sich zurückhalten. Ui. Ja.
Was macht einen guten Bösewicht aus? Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich denke mal, auf jeden Fall der Grad seines bösen Daseins ist sicherlich mal ein wichtiges Thema. Das heißt, wie böse ist böse? Und das meiner Meinung nach manifestiert sich ein bisschen immer dadurch, welchen Schaden er entweder schon angerichtet hat, wie zum Beispiel, da gibt es ja dann die Backstories mit, er hat meine Familie getötet und keine Ahnung, also da ist so ein Rachegefühl oder halt was Schlimmes getan. Oder was er plant, wie die Vernichtung der Welten oder was Ähnliches oder eben eine Familie zu töten. Also ich denke, das sind so, wo man dann relativ schnell dann emotional drinnen ist, oder zumindest ich, wo ich dann weiß, okay, den muss ich jetzt aufhalten. Wenn man sich dann so mit dem Protagonisten auch identifiziert als Gamer und dann weiß, okay, warum man sich in diese Mission begibt, um genau das zu verhindern, was halt der Bösewicht auf seinem Plan stehen hat. Das wäre so meine Einschätzung.
Klingt gut.
Ja. Guter Einstieg. Aber dass ich nicht vorbereiten hast dürfen, war es okay.
Ja, ja. 3+.
Ja, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ja. Du hast aber schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt gebracht, nämlich Hintergrundgeschichte ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gar keine Frage, die sich hoffentlich im Laufe der Geschichte entwickelt oder man mehr davon erfahrt. Aber ich finde auch der Punkt von, darf man so weit gehen? Ja, wahrscheinlich. Einfach eine sehr charismatische Präsenz. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn du einmal einen Bösewicht da hast und du denkst, wow, aber eigentlich hat er ja nicht so Unrecht oder eigentlich ist er ja eine coole Socke.
Absolut.
Dann fängt es interessant zu werden.
Oder den könnte ich auch selber eine reinhauen, ohne ein Superheld zu sein.
ja, aber das sind dann die richtig, richtig guten Bösewichte, egal jetzt ob Videospiel oder Film oder Serie. Film. Wenn es ein Schauspieler schafft, einen Charakter so darzustellen, dass wenn der onscreen kommt und dem nur noch in die Fresse hauen möchtest, dann ist das verdammt gut gemacht.
Ja.
Ach, wahr.
Ja, da hatten Adnan und ich ja schon eine nette Diskussion im Chat.
Lasst uns alle teilhaben.
Naja, da haben wir halt natürlich über holy shit, my brain. Adnan, hilf mal.
Wir hatten über den einen Charakter geredet, aber da ging's. Ich habe es auch gerade.
Ich weiß schon, der ist ein Charakter, den jeder kennt, ne? Ja,
jeder kennt, ja, weil den willst du unbedingt reinhauen. Ja.
Oder?
Killgrave,
über den haben wir geredet, genau, ja.
Von Jessica Jones, da hat der Adnan gesagt, ja, stimmt, den wollte ich ja voll in die Fresse hauen.
Wirklich?
So, ja, das macht halt einen guten Charakter aus.
Und ja, aber auch erst, nachdem man ihn ein bisschen kennengelernt. Am Anfang so dachte ich, ja, was will das Würstchen? Ganz ehrlich. Ja. Und ich glaube, es hat nicht lang gedauert und dann hat man sich gedacht, puh, Kann man den bitte einfach mal so richtig, richtig, richtig wegradieren?
Voll.
Ja, aber das macht halt richtig gute Bösewichte aus Storytelling-Sicht, dass er oder sie den Helden halt wirklich herausfordern und auf eine Art und Weise, die den Kern der Geschichte halt wirklich verstärkt. Ein Bösewicht sollte halt nicht nur einfach böse sein, sondern eine wirklich tiefere Motivation haben, die aber trotzdem nachvollziehbar ist oder halt auch verständlich ist. Und wenn die Gründe hinter seinen Taten etwas in uns berühren oder uns sogar zweifeln lassen, dann wird der Charakter halt wirklich lebendig. Mhm. Und dann ist halt natürlich die Frage der Emotionalität. Der Bösewicht muss beim Spieler echte Gefühle wecken und das kann halt wirklich von Hass zu Angst zu Mitleid oder sogar halt Bewunderung sein, weil er halt einfach so gut ist. Und das Wichtigste ist halt, dass er den Spieler nicht kalt lässt, sondern einfach ein wirklich starker Antagonist gibt halt der Story im Endeffekt Tiefe und Komplexität, indem er halt den Protagonisten in moralische oder emotionale Konflikte verwickelt. Also ja, und schließlich ein guter Bösewicht bleibt im Gedächtnis, weil er halt zur Story passt wie ein Gegenpol.
Ich musste jetzt einfach diesen Name-Drop einfach machen, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Sephiroth, Final Fantasy VII, den man einfach kennenlernt als, jetzt ist er böse. Aber ich glaube spätestens beim, okay, Spoiler für Final Fantasy VII, sollte es Leute geben, die zuhören, die das noch nie gespielt haben, der dann einfach schon mal nebenbei Aerith tötet und ein Mitglied aus der Gruppe einfach nicht mehr da ist. Und es ist Hälfte des Spiels, oder? Passiert das. Und dann noch einmal eine komplett neue Motivation dem Helden oder dem Heldentrupp gibt. Also ich glaube, das war eines der, oder ist bis heute ein Paradebeispiel an großartigen Bösewicht. Weil so bösartig der auch ist, wenn man dann die Hintergrundgeschichte erfährt aufgrund dieser ganzen genetischen Experimente, man macht es nicht besser, was er macht. Aber es ist nachvollziehbarer. Und fast schon ein bisschen, hab ich Mitleid?
Da kann ich gleich ein noch moderneres Beispiel anwenden mit Last of Us, der zweite Teil. Ich meine, Abby, Ellie, bist halt die ganze Zeit, du spielst die Ellie und glaubst, sie ist die Gute. Und dann fängst du aber an, Abby zu spielen und bist dann so, wait a minute. Für die Abby Ellie die Böse, für die Ellie ist die Abby die Böse. What?
Also der Moment.
Also ja, Spoiler-Alarm so für The Last of Us 2 auch, ne? Ja.
Also, und vor allem, du bist so wütend. Also ich war fertig mit den Nerven nach den Szenen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich werde die so fertig machen. Die wird das nicht überleben, diese Spiele. Und dann ändern sich deine ganzen emotionalen Gedanken und irgendwie stimmt das nicht. Irgendwie passt das nicht zusammen. Das war echt, also das haben die wirklich so gut gemacht. Das war ein Wahnsinn.
Das war wirklich großartig. Und eben das ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe. So ein Antagonist ist eben nicht einfach nur der Böse, sondern gewinnt halt durch die Tiefe seiner Entscheidungen und Beziehungen halt wirklich diese Komplexität, dass du halt dastehst und denkst, wait, what?
Es ist,
wer ist jetzt die Böse? Wer ist der Gute?
Es ist halt schlimm, wenn du dann auch noch ein bisschen so die Backstory verstehst oder eigentlich dann Mitleid hast mit dem Bösen und dir dann denkst, eigentlich weißt du, warum er es macht, aber es ist wiederum schlecht, dass er es macht, aber eigentlich willst du gar nicht, dass das so ist. Und dann bist du dann gefangen in diesem Netz von, oh mein Gott, eigentlich ja, nein.
Gebe ich euch absolut recht. Bin ich bei euch so also das Happening als genau das, also die Kehrtwende der Geschichte kam, mindblowing, keine Frage. Aber jetzt so personal opinion, also ich weiß, es gibt die sehen es nicht so. Es war dann schon teilweise zu viel aufs Auge gedrückt. Irgendwann nach dem Motto, ja, ich habe verstanden. Rache, böse. Aber da haben sie mich etwas verloren, was nichts daran ändert, dass sie die Darstellung der Abby und der Ellie grandios gemacht haben. Aber für mich persönlich war es dann echt schon ein bisschen zu sehr aufs Auge. Ja, liebe Prozenten, wir haben es verstanden, was ihr uns sagen möchtet. Jetzt ein bisschen auf die Bremse steigen können.
Ich verstehe, was du meinst. Es war dann teilweise wirklich nur Rache.
Sie haben es ein bisschen in die Länge gezogen. Das schon, das stimmt.
Ja, also wir haben jetzt schon einiges gehabt, was einen guten Bösewicht ausmacht. Hass und Rivalität, glaube ich, trifft es ganz gut bei Abby und Ellie. Ellie und Abby, je nachdem, wie man es sieht. Ich glaube, nicht ganz so tiefgreifender oder nicht so ein emotionaler Gegner, der einfach nur, ich glaube, Angst und Bedrohung ganz gut oder die Thematik Angst und Bedrohung ganz gut widerspiegelt, ist zum Beispiel jetzt Nemesis aus Resident Evil 3, der jetzt, ja, der ist plötzlich da, übermächtig und du wirst gejagt. Einfach so diese Urinstinkte in einem wieder wecken. Du musst jetzt nur von ihm weg und ja, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem, das ist, also, ich weiß nicht, ob ihr es gezockt habt, gerade die das Remake. Es ist dann halt schon, du hörst es nur und weißt, okay, da kommt jetzt gerade irgend so ein echt wahnsinniges, mutiertes Etwas durch die Mauer. Ich muss einfach nur laufen und es ist nach wie vor nur ein Videospiel. Also auch das grandios gemacht, aber auf einer völlig anderen Ebene als bereits erwähnte Exemplare. Ja, Exemplare ist okay in dem Fall.
Ja, ich denke, was auch so ein interessantes Bösewicht-Schema ist, ist auch immer so diese Familiendynastie, wie es zum Beispiel in Taken gegeben hat mit der Mishima-Familie, die ja vom Großvater zum Vater zum Sohn gegangen ist. Du hast ja quasi den Heihachi, den Großvater, der eigentliche Gründer der Familie, der halt der super Bösewicht ist, und dann hast du seinen Sohn, den Kazuya, und dann seinen Sohn, den Jin, die beide auch noch in gewisser Art und Weise super Kräfte haben, mit dem Drachen gehen. Und für mich war aber trotzdem, das war in Tekken 2 der Moment, wo du dann halt gegen, also wo du spielst halt Jin und du kämpfst dann gegen Kazuya und gegen Heihachi und du besiegst sie dann und der denkt, der Kazuya, ich weiß nicht, ob ich Tekken 2 gespielt habe oder nicht, aber im Grunde genommen ist dann so, dass dann quasi der Kazuya einen Weg findet, sich den Jin fertig zu machen, also seinen Sohn reinzulegen, aber dann kommt der Heihachi selber und haut den Kazuya auch nochmal irgendwie den Berg runter, und das war so ein krasser Moment, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das waren eigentlich beide böse, aber es ist ihm völlig egal, der killt jetzt seinen Enkel und seinen Sohn. Und der war halt, also das war für mich ein wirklicher, dieser Moment oder diese Familiendynastie-Geschichte mit, wie sie da halt zusammen sind und wie er eigentlich alle killt, einen nach dem anderen, und kein Interesse daran hat, ob das sein Sohn ist oder sein Enkel ist. Ja, das hat für mich halt Tekken auch ein bisschen herausstechen lassen, so als Kampfspiel eigentlich, aber zumindest die ersten Teile hatten schon eine recht tiefgründige Story. Ich habe es dann natürlich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, aber ja, zu Beginn waren die schon noch gut.
Da kann sich der Pate verstecken.
Ja, total. Das ist so.
Was also kann man sagen, dass es dein Favorit ist, im Grunde genommen?
Jetzt nicht von den Kampfspielen an sich, aber es ist auf jeden Fall einer meiner Favorit-Bösewichten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ja. Einer, der mir halt der wirklich zurück in meine Kindheit geht, ist halt wirklich Street Fighter M. Bison, das war der erste Moment, oder eigentlich Vega, wie in Japan heißt. Da kämpfst du dich durch alle möglichen Fighter, und dann kommst du am Schluss zum Vega und denkst so, oh mein Gott, was ist mit dem? Und dann, ich weiß nicht, ob ihr den japanischen Film gesehen habt, da gab es dann der Anime, der Street Fighter Anime, der rausgekommen ist, und der zufälligerweise, und da haben wir uns extra eine Videokassette gekauft, die gab es nur in der Shopping City Süd zu kaufen, und sind dahin gepilgert, um den zu kaufen. Und natürlich, du verstehst nichts in dem Film, außer das eine Wort Psycho Power, was halt ein Beißen auszeichnet. Ja. Und dann halt diese leuchtende Faust, und dann wird er durch die Gegend, durch die Leute durchfliegt. Und das war halt immer, und vor allem damals gab es ja noch diese Videospielehallen, wo wir dann hingegangen sind und sogar das Geld verloren haben, wo alle der Reihe nachgestanden sind, wer wird es schaffen, den zu besiegen. Das war halt genau das einzige Ziel, was man bei dem Spiel gehabt hat. Und ja, das war halt für mich, weil du vorher so Sachen gesprochen hast, charismatischer Bösewicht, der auch bedrohlich wirkt, der hat das super Muskeln, dann hat er auch noch eine Uniform, also der hat eigentlich für mich alles wiedergegeben, was du dir als Kind in einem Bösewicht vorgestellt hast, ja.
Sollten wir nicht eigentlich, wenn wir über Bösewichte reden, auch Donkey Kong erwähnen?
Bösewichte, ja, stimmt.
Ja, ich meine, ursprünglich 1981 war halt eigentlich einer der ersten Bösewichte in einem Videospiel.
Voll, das stimmt, ja.
Der die Frau entführt und auf einer Baustelle halt gefangen nimmt und der damals noch nicht einmal als Mario bekannter Mann ist dann die Frau retten gegangen.
Das stimmt. Vor Bowser sogar noch, stimmt,
ja. Sogar noch vor Bowser, der erste Gegner von Mario war eigentlich Donkey Kong, ja. Voll crazy.
Voll. Und da ist halt Donkey Kongs Entwicklung halt auch als Antagonist zum Helden quasi irgendwann dann auch interessant, weil das zeigt halt auch, wie flexibel Videospielcharaktere halt sein können.
Total, total.
Ja, von den 80ern, wo er noch aufs Gerüst gesprungen ist und Fässer geworfen hat bis 2023 als Mitheld im Super Mario Film. Also, ja.
Exactly.
Aber auch von, ich meine, gut, da jetzt zu sagen, eine Heldenentwicklung ist jetzt wahrscheinlich übertrieben. Eher wahrscheinlich vom Pixel Fleck zum Kartfahrer. Das glaube ich, kann's ganz gut zusammenfassen. Aber ja, die Anfänge, ja, es sind ja überhaupt, wie eingehend erwähnt, also ein Bowser, ein am Gameboy noch entspringendes Pixel-Dingens. Wer könnte die Geister bei Pac-Man vergessen? Also von dem her, ob die jetzt in einer Liga mitspielen mit Sephiroth, Road, Abby oder... Kann man sich jetzt drüber streiten?
Das waren eher so Stressbösewichte, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, aber gut, aber Stress war irgendwie in jedem Spiel der 80er Jahre dabei.
Ja, das war eigentlich.
Hattest du keinen Stress, war es kein Spiel?
Genau. Kindheit war geprägt von Stressspielen.
Meine heutige Anxiety hat sich bei den ganzen Spielen angefangen bei Tetris.
Geschwindigkeit, ich wollte sagen, Geschwindigkeit, der erste Bösewicht, dem ich gegegnet bin, bei Tetris.
Ja, richtig. Also, dass wir so normal geworden sind, ist ja eigentlich eh schon ein kleines Wunder.
Das stimmt. Aber jetzt, wo du gerade Entschuldige, was wolltest du sagen? Entschuldige,
ich wollte noch sagen, Prince of Persia, die Hürden, die du überwinden hast müssen.
Oh mein Gott, wie oft bin ich in dieses blöde Stachelgrab gefallen? Spring doch länger, was ist dein Problem? Oh mein Gott, das hat mich fertig gemacht, diese Stacheln. Das waren Mikromillimeter, glaube ich, oder? Von der Plattform. Und keine Ahnung, wenn du 100stel Sekunde, 1000stel Sekunde früher abgesprungen bist, bam, liegst in den Stacheln. Ja, das stimmt.
Aladdin, Mega Drive, ich weiß es noch.
Der Teppichflug, ja.
Wo der Bösewicht eine Flammenwand war.
Die also, Flamme, die immer näher kommt, ja.
Ja, das.
Stress war schon wirklich ein echter Bösewicht.
Ich glaube, das ist die neue Generation, die mit Stress relativ gut umgehen kann. Das soll stressig sein.
Spiel einmal Aladdin und Tetris hintereinander, dann reden wir weiter.
Ja. Oder spiel Aladdin mit der Tetris-Musik. Next level exciting.
Und Prince of Persia Stacheln noch dazu.
Oh, ja. Ja, also ich glaube, es hat jeder gespielt damals, so viel Auswahl gab es nicht. Und jeder ist traumatisiert davon.
Mhm. Das denke ich auch, ja.
So wie jedes Kind der 80er Jahre von der unendlichen Geschichte traumatisiert ist. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Folge.
Büchse der Pandora.
Ja. Brauchen eine Folge über traumatische Erlebnisse vielleicht der 80er Jahre oder das nächste.
Jetzt haben wir eh schon einen Podcast gestartet, um uns die Therapie zu ersparen. Also müssen wir uns Themen danach auswählen.
Das stimmt.
Da müssen wir aber bitte Basti und Team auch mit dazu holen. Die spielen dann die Therapeuten für uns 80er Kinder.
Genau.
Die wissen gar nicht, was es heißt, in dieser Zeit aufgewachsen zu sein. In Zeiten von YouTube und Kobo Dungeon hast können, was du wollen hast. Und dann hast du gewartet, dass die Perrin wiederkommt. Und der kleine Hund, der nie wieder auftaucht ist.
Okay, wir schweifen ab, gehen wir wieder zurück zu den.
Ich glaube, ich entwickle mich gerade zum Bösewicht, Entschuldigung.
Zum Bösewicht dieser Folge.
Ja.
Also, ein Bösewicht, wo ich wirklich fast gesagt hätte, da brauche ich jetzt Therapie, das war der Pyramid Head in Silent Hill 2. Ich weiß nicht, ob ihr Silent Hill 2 gespielt habt, aber.
Ja, leider.
Ja, dieser Charakter, oh mein Gott, wo er das erste Mal mit der Axt da durch die Gegend geht und denkt mir, hoffentlich muss ich nicht gegen den kämpfen.
Also ich kann bis heute kein Radio rauschen hören, ohne dass ich zuständig bekomme.
Oh, ja, erklärt's mal ein bisschen für die, die es nicht kennen.
Ja, also es ist ja so, du bist halt dieser, es ist ja jetzt gerade der Remake rausgekommen, der übrigens grandios ist, absolut empfehlenswert. Du bist halt.
So kann man auch Vergangenheitstrauma bewältigen, man erlebt sie einfach nochmal in neuer Grafik. Man lebt einfach nochmal
in schön. Man wird schöner fertig gemacht. Und du bist halt dieser Typ, der in diese Stadt geht, um seine Frau zu finden, die irgendwie verschollen ist oder so. Und du trägst nur ein Radio, ich weiß gar nicht mehr warum, aber er findet halt dieses Radio irgendwo, was rauscht, wenn irgendwie diese, wie würde man das, sind das Zombies? Wir sind nicht unbedingt Zombies.
Nein, eben
oder?
Nicht. Sie wollten sich ja von Resident Evil komplett abheben und haben sich gedacht, sie machen einfach Psychoterror. Und
ja,
hauen Psychoterror. Irgendwas. Irgendwas also, Abartiges.
Genau. Krankenschwestern und so ein
Zeug. Du kannst
Zeug.
Nicht mal sagen vor die Waffe, weil du hast nicht wirklich eine Waffe.
Hast du gar keine Waffe am Anfang?
Nein.
Also
ja.
Ja du, und dann rauscht dieses Radio immer, wenn diese ja, Psychoterror-Persönlichkeiten da auftauchen. Das sind einfach irgendwie Leichen, die sich bewegen, kopflos und auch, keine Ahnung, richtungslos, aber die wissen, wo du bist und sie gehen auf dich zu. Und dann, ja, Resident Evil ist ein gutes Stichwort, musst du also Resident Evil-mäßig mit begrenzter Munition und begrenzten Waffen oder Kampfmöglichkeiten.
Begrenzt ist hier ein Hilfswort. Also
ich wollte es schön ausdrücken. Das halt überleben. Und dann gibt es diesen Pyramid Head. Der heißt so, weil er trägt seinen pyramidenartigen Hut und zieht eine unglaublich riesige Axt. Ist das eine Axt, oder? War das eine Axt oder so ein riesiges Messer ja, hinter sich her?
Ja, es war eine Mischung aus Messer, Axt und alles, ja, was
irgendwas, genau,
irgendwie wehtut.
Auf jeden Fall, genau, furchtbar. Oh Gott, und dann gibt es diesen einen Moment, wo du von ihm wegrennst und du hast diese, weiß nicht, eine Darstellerin halt auch, einen anderen Charakter in dem Spiel und du rennst mit ihr gemeinsam Richtung Aufzug und du schaffst es da rein, aber sie nicht und er schmeißt halt dieses Messer voll in sie rein, ne, und der zerlegt sie vor deinen Augen. Oh mein Gott, das war wirklich schön. Also das war wirklich ein Charakter, das ist echt, also der ist für mich...
Gott sei Dank sind wir schon explicit geratet, weil spätestens jetzt müssten wir es sein. Soviel zum Thema Vergangenheitsbewältigung.
Das ist
ja,
wirklich
also krass. Das hat sich einfach... Wie gesagt, kein Radiorauschen, ohne sich umschauen zu können. Das ist
ohne Stress
ganz, ganz schlimm.
Aber bei mir ist halt, seitdem ich Fallout gespielt habe, einfach Radio... Videogame ist, gehe ich sofort zu Fallout.
Das gut, die haben es schlau gemacht und haben es dann wirklich sehr gut fürs Gameplay genutzt, diese ganze Radio-Geschichte. Mhm. Vielleicht haben sich die ganzen Videospiele Bösewichte zusammengerauft und haben sie gesagt, machen einen Radiosender auf und machen uns alle fertig damit.
Also Radio war ja bei mir auch so ein Thema nach Metal Gear Solid mit dem Codex, wo ich dann ich tue mal ein paar Frequenzen durch, vielleicht höre ich irgendwas.
Ja, dreh doch einfach die CD-Hülle um.
genau.
Ja, aber das war noch richtig gutes Spielemarketing. Also aber ich glaube, über Metal Gear Solid werden wir heute noch einmal ganz kurz zu sprechen kommen. Also zumindest ich werde dann auf jeden Fall noch was davon erwähnen. Ja,
definitiv. Gehört auch zu den großen...
Ja, da sind wir dann so bei der... Kann man das...
Das kommt eigentlich... Ich meine, ich hatte eigentlich gedacht, ich würde Liquid Snake erwähnen, weil das war für mich einer der relevanten Charaktere, wo für mich halt die Story oder meine Metal Gear Reise hat halt mit dem Metal Gear Solid gestartet. Und der war halt sehr, sehr... spannend als Charakter, weil er quasi das Gegenteil von seinem Bruder war, dem Solid Snake. Gleichzeitig muss man aber sagen, und weil das ist mir jetzt eingefallen, nachdem Ari vorhin dieses Thema und wir Ellie und so weiter geredet haben, Ellie, Abby, diese Entwicklung vom Guten zum Bösen und dann eigentlich wieder zum Guten, was ja eigentlich Big Boss aus Metal Gear Solid selber ist.
Ja.
Das ist eigentlich eine unglaubliche Charakterentwicklung, die sich ja über, was sind das, 60, 70 Jahre
Jahrzehnte.
Ja, Jahrzehnte jedenfalls.
Einfach Jahrzehnte,
ja.
Weil wenn wir jetzt anfangen mit der Metal Gear Storyline, kommen wir durcheinander.
Ja,
da wird es wirklich eine
Da machen wir eine eigene Folge.
Geben, weil,
du weißt es, was ich ja meine, ist, es ist ja eigentlich...
Ist es halt einfach diese Ambivalenz. Ist er jetzt wirklich böse? Weil,
ja, genau. Ja,
zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen in Metal Gear Solid 1, also für die PS1 damals, war er der Böse. Dann finden wir aber immer mehr heraus, so, ist er wirklich immer der Böse gewesen und ist es nach wie vor böse?
Ja, weil du verstehst dann eben genau diesen Punkt, du verstehst seine Beweggründe, warum er es gemacht hat und wieso da, und dann eben dann mit Metal Gear Solid 4 dann die komplette Auflösung. Also ja, also auf jeden Fall eine unglaubliche Charakterentwicklung und ja, die wir halt sicherlich getrennt nochmal besprechen müssen. Aber ja, für mich war, ja, halt, war halt Liquid Snake, war halt für mich der Charakter, der halt alles auf den Kopf gestellt hat, um einfach diese Rache zu üben, wegen Big Boss und das ganze ja, Metal Gear-Thema dann halt dann ins Leben gerufen hat und die Maschinen quasi dann dazu.
Also für alle, die jetzt zuhören und sich denken, wovon reden die beiden kranken Typen da gerade? Also ja. So ging es uns zumindest, wie wir Metal Gear Solid damals zum ersten Mal gespielt haben. Wir hatten nämlich auch keine Ahnung, was da eigentlich genau. Jetzt gerade passiert. Es hat dann einige Jahre gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Also willkommen bei Metal Gear Solid oder in der Metal Gear Geschichte. Aber nachdem wir jetzt schon da sind, bleiben wir einfach ganz kurz bei Metal Gear, weil ich habe, also so langsam, glaube ich, haben die Zuhörer geschnallt, okay, es geht um Videospielbösewichte, wir haben so unsere Favorites rausgesucht. Also ich glaube, ich sage jetzt mal unsere ganz eigene Hall of Fame der Baddies. Aber es fällt schon auf, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen haben wir eher so die nicht wirklich Zuordnungs-, also nicht wirklich eindeutig Bösen drinnen. Weil ich muss das hier einfach aufnehmen, was uns zu Metal Gear 1 bringt einfach, ist Sniper Wolf. Das ist im Grunde eine ganz, ganz, jetzt wird's rührselig für alle, die dieses damals mitgekriegt haben, eine tragische Antagonistenrolle, die jetzt wieder Name-Drop Big Boss gerettet wurde und allein ein Satz in ihrer, Spoiler für Metal Gear Solid PS1 Zeiten, in ihrer Sterbeszene, Todesszene, die ja dann doch fast 9 Minuten dauert. Die wird doch dann noch von den Wölfen weggebracht, oder? Das war doch dieses epische, und die Musik. Ja, Entschuldigung. Ich schweife gerade ab. Und allein von der Satz, ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen und Schreie. Das von meinen Schlaflieder. Das hast du in keinem Videospiel. Da könnten sich manche Serien heutzutage ein riesen Ding abschneiden von diesen zwei Sätzen und ihre Bösewichte damit mal verpacken. Also da sind wir wieder beim Mitleid und Verständnis bei einem Bösewicht. Du kämpfst die ganze Zeit oder du weißt die ganze Zeit, sie ist da, diese Aura des Bösen, die sie ausstrahlt. Sie entführt zwei der Nebencharaktere, die du retten musst. Und dann in den letzten Minuten erfährst du einfach diese tragische Geschichte. Und Mindfuck.
Alles ist auf den Kopf gestellt, genau, ja, voll.
Ja, und habe auch sehr, sehr wenige, also abgesehen die von Ari schon erwähnte Abby Ellie Geschichte, so einen Twist irgendwo gehabt, ganz ehrlich, wo es dann aber auch so, eine Träne vergossen hast für einen
Bösewicht. Vor allem bei Metal Gear Solid gab es wirklich mehrere solche Charaktere, also sie war ja nicht der Einzige.
Aber wie gesagt, da hast du einfach wirklich gut entwickelte Charaktere, ganz wenige, vielleicht den einen Typen, der da auf der Toilette darauf wartet, gekillt zu werden. Aber das ist ein Spoiler-Territorium, anderes. Also uns sind schon die etwas tiefschüchtigeren Bösewichte um einiges lieber als diese plumpen, bin böse, weil ich bin verletzt worden.
Also ich hatte wirklich eine ironische Situation darin, nämlich mit Sub-Zero aus Mortal Kombat, als der erste rauskam. Und es gab eben Sub-Zero und es gab Scorpion. Und ich war ein totaler Ninja-Fan in meiner Kinder. Ich bin es eigentlich heute auch noch, aber reden wir auch in einer anderen Folge den vielleicht drüber.
80er Kinder nicht eh alle quasi
Ninja-Fans? Glaube ich auch, oder? So, ich denke auch, oder?
Turtles, come on.
Ja, gut, okay, bei den Turtles bin ich auch dabei. Ja, okay. Ja.
Also so viele Ninja-Filme, wie es in den 80ern gegeben hat, glaube ich. Van Damme. War kein Ninja, aber kann man nicht vergessen.
Ja.
Und ich habe halt immer Sub-Zero gemacht, weil ich mir dachte, hey, das ist der Gute, weil hey, der andere hat einen Totenschädel und verbrennt die Leute, also da wird schon passen. Bis ich dann später drauf kam, also diese Stories der Charaktere habe ich erst viel später mitbekommen, dass eigentlich Sub-Zero der Böse ist und Scorpion der Gute war, dessen Familie inklusive er selber irgendwie gekillt wurden und dann macht er sich auf den Rachefeldzug. Also das war auch so eine ja auch so eine witzige Situation, wo ich herausstelle, eigentlich Sub-Zero ein wirklich guter Bösewicht war und er war tatsächlich böse. Und ja, später dann in der Mortal Kombat Story etc. wird er dann, kommt man dann auch auf vieles drauf und er wird dann auch wieder gut und so weiter. Aber grundsätzlich war von Anfang an eigentlich Sub-Zero der Bösewicht. Und das war für mich als Kind ein kompletter, kompletter Dreher.
Ja, das glaube ich dir. Ja, das, da kommen wir wieder zurück zu dem Ding. Wenn du halt wirklich diesen Turn hast und das macht es halt eben so großartig.
Absolut, absolut.
Und das ist halt auch genau der Punkt mit, gibt es heutzutage überhaupt klar definierte Bösewichte? Weil, ich meine, wenn wir jetzt Bioshock oder Red Dead Redemption 2 hernehmen, wird es echt schwierig, weil sie haben halt eigene Ziele, sie haben Philosophien und auch nachvollziehbare Motive. Und du bist halt dann wirklich herausgefordert, dich in die Perspektive zu versetzen. Und das bringt halt auch das Storytelling wieder auf eine ganz eigene Ebene.
Ja, auch das gesamte GTA-Universum, oder?
Ja.
Du spielst in allen GTA-Teilen ja eigentlich Bösewichte und knallst Leute ab und
klaust Autos und
komm, überfährst Leute.
Außer du bist Shane Cooper, dann bringst du die Prostituierten nach Hause.
Genau. Also, das ist ja, da bist du ja komplett genau in dieser Bösewichte-Szene, unter Anführungszeichen, ja. Da geht es ja genau um das. Und trotzdem haben sie dann alle irgendwie eine Backstory oder irgendetwas, oder wieder bei GTA 3, ich meine das Ende, um das auch kurz zu spoilern, wo du die ganze Mission hast von, keine Ahnung, knappen Stunde oder halben Stunde, dreiviertel Stunde, rettest sie und am Schluss knallt er sie einfach ab. Das ist ja auch...
Ja, wir müssen bei dieser Episode einfach in den Shownotes von Anfang an schreiben, Achtung, Spoilers.
Durchgehend, jeder dritte Satz
sind Spoiler. Spoiler für alle Spiele ever.
Ja, es funktioniert nicht anders. Ja, also die GTA-Serie ist definitiv ein Thema für Charakterentwicklung eigentlich oder Charakterverständnis, wo du sagst, okay, will ich den spielen? So wie Sinan ist ja ein kompletter GTA-Gegner, weil er sagt, er will ja nichts mit dieser Szene zu tun haben. Ne? Mhm. Verpasst halt nur die besten Spiele der Welt, aber okay, ist ein anderes Thema.
Na, ich finde das halt einfach halt auch als, sorry, ich kann nicht aus meiner Haut raus, als Storytelling-Mensch finde ich es halt so schön, dass die Games heutzutage wirklich darauf achten und viel mehr in die Story reingehen, als einfach nur gut, schlecht, Leute abballern. Ja, ich meine, allein LOL, da ist eine Geschichte dahinter, das glaubt man ja gar nicht.
Ja.
Die dann halt mit Arcane teilweise, mit der Serie dann teilweise aufgezeigt wird. Aber da ich habe nicht gewusst, dass da eine Story dahinter ist, bis Arcane gekommen ist, to be honest.
Das stimmt.
Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu checken, dass LOL und Arcane aus einem und demselben Universum kommen.
Ja.
Und war dann sehr so, what? Dieses Spiel hat eine Story?
Ja, eben, das meine ich ja.
Ja. Gut, aber ich meine, so fies kann man dann auch sein, dass das, ich meine, rein jetzt vom LOL war, oh, was ist denn das für ein Zungenbrecher? Ich habe nichts getrunken, ich schwöre es, fast nichts. Und bleiben wir einfach von okay, das gibt Fixpost, dass ich jetzt einen Sprung von dem Spiel zu dem mache, aber Richt. LOL, so wow.
Ah, okay.
Auch da hat es eigentlich, ich meine, das Spiel ist jetzt seit über 20 Jahren draußen, also jetzt World of Warcraft von Reign of Chaos und alles, was davor die Aufbau- und Simulationsspiele kann, ne, dass sich da in den Jahrzehnten auch eine Lore entwickelt, ist ja sowieso klar. Aber auch da gab es eigentlich bei jeder Erweiterung, und ich glaube, wir sind mittlerweile bei der 7., 8. Erweiterung.
Ich habe aufgehört zu zählen.
Ich habe dann leider einfach die Zeit nicht mehr gehabt, obwohl ich wirklich, mir hat es wirklich Spaß gemacht.
Oh ja.
Aber ich glaube auch so wirklich, also ein ganz unvergessener Bösewicht einer Erweiterung war einfach Deathwing, der Drache, der ja der dritten Erweiterung, oder wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sogar den Namen spendiert hat, Kataklysmus, der einfach einmal die bekannte Welt, so wie sie da war, zerstört hat und alles auf den Kopf gestellt hat. Und auch dachte, na, super Drache, der jetzt auf der Burg sitzt und Dolna dann besiegt man. Ja, und dann kam einfach im Laufe des Spiels immer mehr von seiner Backstory auch vor. Es gibt Leute, die haben halt die Aufbauspiele davon nicht gekannt oder auch die Bücher nicht gelesen. Und dann erfährt man erst, dass er durch Machenschaften von alten Göttern korrumpiert worden ist, dass er gefoltert wurde, dass er transformiert wurde zu diesem Drache, also zu Deathwing, der er dann war und quasi dem Wahnsinn verfallen ist und deswegen getan hat, was er getan hat. Nochmal, macht's nicht besser, was er gemacht hat, aber man hat einen Grund, es zu verstehen, oder also manche sagen, eigentlich sehr viel Mitleid mit dem Charakter sogar zu haben.
Soll ich dich kurz schocken? Was, willst du wissen, wie
Bitte.
viele Erweiterungen es wirklich gibt? Ich war mir nämlich nicht sicher und habe jetzt nochmal sicherheitshalber nachgeschaut.
Ich
Neun
hätte
schon.
gesagt, ach, es sind schon 9. Puh, okay.
Burning Crusade 2007, Wrath of the Lich King 2008, Cataclysm 2010, Mists of Pandaria 2012, Warlords of Draenor 2014, 2016, 2018, 20, 22, 24.
What the fuck? Ja, gut, so kann man sich auch eine goldene Spielernase verdienen, auf jeden Fall. Ich
Ich
bin
war
irgendwann
nämlich auch
raus.
kurz geflasht.
Ich glaube, bei Legion war es dann für mich. Da war einfach dann keine Zeit mehr da, obwohl, wie gesagt, die Story hat sich halt wirklich relativ gut entwickelt. Und gerade auch gerade die Erweiterungen um Deathwing fand ich halt genial. Oder eben auch von Arthas, vom Lich King, der ja auch ein tragischer Charakter
Ja.
eigentlich ist. Der Prinz von Lordaeron und der edle Paladin, der weder heilen noch kämpfen kann. Ja, das geht Post, ich weiß. Der auch dem Fluch von dem Frostmourne-Schwert verfällt und auch immer mehr verfällt und letzten Endes oder gerade in der Erweiterung dann auch die komplette World of Warcraft auslöschen möchte. Was für ein Segway. Und ja, also auch, ja, wir haben hier einfach wirklich die tragischeren Bösewichte, also im Vergleich zu, ich bin böse, weil ich bin als Kind nicht ins Zuckergeschäft gebracht worden.
Habt ihr Dragon Age Inquisition gespielt?
Wenn ich es gespielt habe, dann kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern.
Okay, also Dragon Age Inquisition, also da ist ja jetzt gerade auch der neue Teil rausgekommen, also nicht von der Inquisition-Serie, aber es war halt, der Inquisition war der dritte Teil, wenn ich mich recht erinnere. Aber die sind ja alle nicht, ja, nur teilweise verbunden. Jedenfalls ist es bei Inquisition so, und wie bei allen anderen oder ähnlichen Rollenspielen auch, du spielst halt eine Gruppe von Charakteren und ziehst halt durch die Welten, um ja, das Böse zu verhindern.
Was für ein Plot-Twist? Was? Ich spiele Charaktere in einem Rollenspiel?
Genau. Und das denkst du dir am Anfang auch. Ja? Am Anfang wird etwas gezeigt, was passiert, und dann spielst du quasi das Spiel, um diesen Moment zu verhindern oder ja, ja, richtig zu stellen, und kämpfst halt gegen die Bösen. Und in dem Spiel liest du immer wieder, du findest halt Sachen zum Lesen, und da sind irgendwie so Stories über irgendwelche Wölfe und etc. Und du denkst, pff, keine Ahnung, ich habe mal so angeschaut, das ist so irrelevant, ich habe nichts mit diesen Wölfen bis jetzt oder mit diesen elfischen Geschichten zu tun gehabt. Und du spielst das ganze Spiel, und dann hast du es durchgespielt und kommst zum Ende, und dann fehlt aus irgendeinem Grund ein Charakter. Aber man geht nicht weiter darauf an, sagen, ja, er ist schon gefahren, er ist schon weg. Und dann ist irgendwie ein Jahr später ein DLC rausgekommen, und dann spielst du das, und dann stellt sich im Spiel heraus, dass du die ganze Zeit diese Stories gelesen hast also eine Wolfen eine Wolf Rasse auf diesem Plan auf der auf diesem System, und einer deiner Charaktere, die du die ganze Zeit gespielt hast, war tatsächlich der große Bösewicht. Und du hast ihn aber gespielt als Guten und alles. Er erzählt seine Geschichten, alles und so weiter. Und ich habe fast 300 Stunden mit dem Typen verbracht. Ja? Und dann stellt sich heraus, dass die ganze Zeit ein Bösewicht gespielt. Das war wirklich ein Flash. Ja? Und das wurde dann erst in, und nie im ganzen Spiel hast du auch nur ansatzweise einen Hauch einer Idee, dass der böse sein könnte. Und das haben sie, also das war ein Wahnsinn, wie sie das gemacht haben, diese Story. Und der, alle Fans warten ja eigentlich, sollte dieses Inquisition sollte ja eigentlich weitergehen, was ja bis heute nicht passiert ist. Stattdessen haben sie einen anderen Teil rausgebracht, warum auch immer. Aber ja, das ist eigentlich, ja, das war echt mega.
Ja, aber Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, oder also Dragon Age Veilguard ist ja jetzt so ein neuer Teil, der jetzt wirklich ganz frisch ist, er schon draußen, kommt er raus.
Ist also, der schon draußen? Glaub, der ist schon draußen, aber das ist ja keine ist, Fortsetzung.
Ist doch, ja, aber er ist doch direkte Fortsetzung der Story, nur mit komplett neuen Charakteren.
Ach so, okay, gut, dann habe ich das verpasst. Aber
also so weil ich das mitgekriegt habe, ja, du hast halt quasi die Story wird fortgeführt von dem, was im was passiert am Ende von
okay.
Aber du bist halt quasi in neuen Gebieten mit neuen Charakteren unterwegs.
Ah, okay, das habe ich das missverstanden. Ja, aber
ja, du hast recht, Dragon Age 4 ist ja auch noch ein Weg irgendwann dann einmal wahrscheinlich.
Wie eben, es ist die Frage, gemeint,
kommt's ja vor Witcher 4 oder
hm? Oder ja, genau.
Oder Portal 3?
Ah, oh, Portal. Portal ist auch böse. Portal ist auch massiv böse mit GLaDOS. Ich meine, komm schon, das ist ja schon eigentlich kann man das ja für die heutige Zeit schon ein bisschen langsam sich reinfühlen, oder? Mit den KIs und so.
Also ich glaube, in dem Moment, wo nennen wir als Beispiel ChatGPT so cool drauf ist wie GLaDOS, mache ich mir Sorgen. Spätestens dann.
Und dieser schwarze Humor von GLaDOS, das ist ja richtig bösartig teilweise mit den sarkastischen Kommentaren und einfach diese manipulative Natur ist einfach ziemlich creepy.
Und ach, du beschreibst gerade ziemlich mich. Okay, na, weiter im Text.
Ja, aber woran du kannst wir, auch liebevoll na, creepy Wichte sein, mein Schatz.
Ja, ich versuch's zumindest. Ich versuch's wirklich. Hast du nicht immer so voll drauf, sondern nur so ein bisschen. Ja, Bösewichte.
Okay, aber
ja, aber ich glaube, wir kommen nicht durch die Folge, gerade mit jetzt mal unseren Hintergründen als Spielleiter und Innen, dass wir auch Baldur's Gate kurz erwähnen, besonders im dritten Teil mit Bösewichten, die gerade wie Adler noch jetzt die Dragon Age Story gebracht hat, wo du auch, du hast von Anfang an die Möglichkeit, dass du quasi so den Dark Urge spielst, also so richtig der böse, der einfach alles abschlachtet, das ihn nur schief anschaut, oder dann noch mit einem, sag jetzt mal, 0815 netten und lieben Charakter dich entwickelst, dass du dann auch irgendwann dafür sorgst, dass deine Gruppenmitglieder die Gruppe verlassen, einfach weil sie nicht damit einverstanden sind, was du tust, tun würdest oder vielleicht gerade getan hast. Mhm. Und ich habe gehört, dass es nicht das ein oder andere Mal passiert. Also das, das sind
ja, so mein Playthrough ist auch also anders verlaufen, als ich gedacht habe.
Well. Ja, woher hätte ich wissen sollen, dass ich den dann nicht runterstoßen darf? Es stand doch nirgends.
Ja, aber Baldur's Gate ist halt auch wieder so ein, man Rollenspiele in general, RPGs bringen dich halt auch oft an den Punkt, dass du wirklich entscheiden musst, soll ich das jetzt tun oder nicht? Bin ich jetzt der Böse oder nicht?
Ja, also sind wir wieder.
Das zeigen sich auch zum Beispiel, das war zum Beispiel bei Final Fantasy X ja auch, wo du weißt, da gibt's dieses große Böse, was du suchst und du willst dagegen kämpfen. Und dann stellt sich heraus, dass das Böse, Spoiler-Alarm, der Papa von dem Hauptcharakter ist, ja. Weißt du, und dann macht das, was wir besprechen, der Charakter im Spiel durch, dass er gegen seinen eigenen Vater kämpfen muss, soll, wie, was, wo, der ist doch tot, der ist doch nicht tot. Also, ja. Das ist schon diese ganze, und da bin ich schon bei euch. Also, das ist auch das Spannende, glaube ich, heutzutage.
Sorry, das muss jetzt sein. Ich komme aus der Folge nicht drauf, ohne dass ich das jetzt sage, aber Luke Skywalker hat es auch geschafft.
Ich weiß, ich habe es versucht, nicht anzusprechen.
Nee. So. Really? Nee. Aber ja, gut, ich bin kein großer Fan vom 10er, vielleicht liegt es daran. Ja, ich weiß, das gibt auch Post, aber.
Hey, das gibt Post von mir.
Ist so.
Ja. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung von allen wichtigsten, merkbarsten Bösewichten.
Ich würde sagen, uns wichtigsten auf jeden Fall. Also ja. Wie gesagt, unsere Personal Hall of Fame auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, aber die halt auch im Gedächtnis geblieben sind.
Ja, das
macht am Ende auch einen guten
natürlich, Antagonisten aus. Das macht einen guten Antagonisten aus, das ist gar keine Frage. Aber wir hatten eh alle dabei. Wir hatten die Pac-Man-Geister, wir hatten Bowser, wir hatten
LeChuck
aus Monkey Island natürlich, den darf man auch nicht vergessen, der auch immer eine Bedrohung war, auch wenn man ihn mit Reimen schlagen konnte. Dr. Robotnik muss natürlich auch mal noch kurz name-dropped werden, weil was wäre ein Sonic-Abenteuer ohne Dr. Robotnik? Ein Mario-Abenteuer. Aber egal. Ich denke, wir haben es so ziemlich durch.
Ja, ich denke, was für mich noch relativ memorable war, ist die God of War-Serie, wo du ja durch eine Reihe von bekannten Namen dich durchkämpfst und allein im ersten Teil war ja schon der Twist, dass du draufkommst, eigentlich wurde er reingelegt, wo du glaubst, er ist auf deiner Seite und dann ist er eigentlich der wirkliche Bösewicht. Aber im Grunde genommen waren im Hintergrund halt Zeus und in der neueren 2018er Serie dann eben Odin. Für mich war das mit Odin halt der totale Flash, wo dann sich herausstellt, die ganze Zeit der Charakter, den du gerettet hast, war eigentlich Odin, der sich da die ganze Zeit nur als
Zeus ausgegeben hat.
Ja, danke, genau, habe ich gedacht. Also ich finde, das waren zwei grandiose Bösewichte, die also wirklich super dargestellt wurden. Spielerisch und auch textlich halt auch und storytechnisch.
Ja, wobei ich fand leider, da kam für mich persönlich Thor etwas zu kurz, der eigentlich auch als Antagonist eingeführt wird.
Ja, das finde ich auch.
Das, glaube ich, menschlichste Verhalten an den Tag gelegt hat von all den Göttern im Verlauf des Spiels.
Das stimmt. Thor kam schon zu kurz.
Aber ja, ist natürlich, ich mein, wie kann man die Folge besser beenden als mit so einem göttlichen Einfluss? Zwinker, Zwinker. Es ist ja beim Audio-Podcast etwas schwer, aber ja, also ich glaube, unser Ausflug ins naja, so richtig böse.
Na eben, das ist halt das, unser Fazit, können wir sagen, ist eigentlich, dass die Charaktereigenschaften eines Bösewichts und seinen Einfluss auf die Handlung eine zentrale Rolle spielen in der Gestaltung der Atmosphäre eines Spiels.
Ja. Also ohne gutes Böse, nichts gutes Spiel.
Ja.
Ja. Sehe ich auch so. Ja. Passt. Also ich glaube nicht, dass... Nein, ich möchte gar kein Ranking machen, ganz ehrlich gesagt, weil ich glaube, jeder hat einfach so ein ganz, ganz persönliches Erlebnis mit jedem Bösen oder Nicht-Bösen. Wie gesagt, bei mir hat sich einfach Sephiroth aus Final Fantasy VII eingebrannt. Ich glaube, wie Tetris bei vielen anderen.
Viren haben wir vergessen, was mir gerade einfällt. Das ist eine Plage, so wie der Flood in Halo. Das war eigentlich für mich auch noch ein einprägsames Erlebnis, weil das war ja jetzt kein Charakter im Sinne von, es hat eigentlich keine Backstory, weil eigentlich ist es gar nicht so böse, wie es dann im Endeffekt ist, weil es gibt einen Grund, warum die Flood existiert. Aber es war einfach der Schwarm, so viele und du bist umzingelt und ballerst und es hört nicht auf. Das war für mich schon auch noch ein einprägsames, böses Erlebnis, vor allem im ersten Teil, wo du, Spoiler-Alarm, der ganze Planet drauf geht und das verfolgt dich, dieses Zeug und du musst davon fliehen und das war ein Wahnsinn. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Du musst bis zu dem Flieger kommen und dann rausfliegen und das dann in die Luft zu sprengen, damit der Flirt gestoppt ist. Ja, sorry, ist mir jetzt noch eingefallen.
Nein, no need for sorry. Also wie gesagt, du hast jetzt nur dein eigenes gutes Ende wirklich verkackt, weil mit den Göttern hat das nichts mehr zu tun, aber ist ja in Ordnung. Das werden wir jetzt einfach nicht besprechen. Oh, hoppla.
Also, jetzt bitch da nicht rum.
Ein Schwarm von Bösewichten. Nein, es hat nicht
zu den Impact, sei mal ganz ehrlich. Ein Schwarm von Bösewichten. Geschmäcker sind verschieden, ist in Ordnung, wir haben 2024, schickt mir keine Briefe, keine Postkarten. Dankeschön. Nee, also ich glaube, um es so böse wie möglich zu beenden.
Zum vierten Mal jetzt.
Um es zum Ende zu bringen. So, jetzt haben wir es einmal angeteasert. War keine nette Folge, war eine böse Folge, also im positiven Sinne. Hat mir gefallen, passt zum Halloween-Thema, auch wenn die Folge etwas später rauskommt, aber zieht euch irgendein Halloween-Kostüm an, wenn es die Folge hört. Das hätte man am Anfang sagen sollen. Egal. bevor ich mich da jetzt noch weiter verplapp und verliere, sage ich vielen Dank an meine Co-Hosts, Co-Moderatoren, 80er Jahre
Mitleidenden.
Danke. Ari.
Bussi und Papa.
Und vom Adnan.
Servus.
Und von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.